D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Gold und Ratten sind Thema diese Stunde. Beides in Berlin übrigens. Unglaublich viel Gold ist in Berlin geklaut worden. Ein Riesen-Coup für die Verbrecher. Was genau dahinter steckt, diese Münze, die da geklaut wurde, 100 Kilo schwer, das gleich hier bei uns. Und Johannes Döbbelt aus dem Team, es geht um Ratten in Berlin?
Ja, Ratten gibt es in Berlin einige. 2,4 Millionen, schätzt man, gilt so als Deutschlands Rattenhauptstadt. Und die Wasserbetriebe da, die haben jetzt neue Ideen, um diese Ratten zu bekämpfen. Also nicht nur mit Gift, sondern mit so speziellen Fallen in der Kanalisation.
Oh, erzählst du gleich mehr dazu. Ja. Die Redaktionskonferenz an diesem Montagabend. Mit dabei ist Johannes Döbbelt.
Hallo.
Und am Mikrofon Ralf Günther. Hi.
D-Radio Wissen.
Eine Waschmaschine, die wiegt in der Regel so zwischen 60 und 80 Kilo. Kann man alleine nicht tragen, unmöglich. 100 Kilo zu zweit zu tragen, das ist auch wirklich schon recht schwer. So viel wiegt die Goldmünze, die in der Nacht aus dem Berliner Bode-Museum geklaut worden ist. 100 Kilo Feingold, einen halben Meter Durchmesser, 3 Zentimeter dick, mit dem Gesichtsprofil der Queen drauf. Jörg Bonsmann, Wirtschaftsjournalist bei uns. Wie bitteschön haben das die Diebe geschafft? Hm?
Tja, entweder haben sie vorher mit Waschmaschinen trainiert oder ich weiß es nicht. Hast du so ein Ding mal in den dritten Stock geschleppt? Also die Polizei weiß nur, es ist irgendwann nachts gegen 3:30 passiert. Die sind wohl mit einer Leiter durchs Fenster gekommen. Da ist ja auch der Spreekanal. Da sind sie wohl irgendwie drüber. Dann mit einer Leiter das Fenster hoch. Haben auch irgendwie die Alarmanlage ausgetrickst. Also es spricht alles dafür, dass das ein gezielter Einbruch von Profis war. Vorher genau ausspioniert, dann passend zugeschlagen. Und anscheinend ist auch nur diese eine Münze geklaut worden. Gut, die hat es in sich, 100 Kilo, aber ich meine, die hätten viel Auswahl gehabt da im Bode-Museum. Die haben mehr als 500.000 Münzen zur Auswahl. Aber wenn die Polizei jetzt sagt, sie wissen noch nicht genau, ob das ein oder mehr Täter waren, ich lege mich mal fest, da war mehr als einer.
Ja, erzähl mal, ich kannte diese Münze vorher gar nicht. Was genau ist das für eine Münze, die da geklaut wurde?
Das ist, könnte man sagen, so eine Art kanadischer Botschafter. Der Big Maple Leaf steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Man muss dazu wissen, die kanadischen Münzanstalten, die versuchen sich gegenseitig so ein bisschen auszustechen, wer die größte, die beste Goldmünze herstellen kann. Die jetzt geklaute, die ist fast genau 10 Jahre alt, 100 Kilo pures Gold. Es gibt nur 5 Stück davon weltweit, so viel sind produziert worden. Und vor allen Dingen, man hat für diese Münzen wirklich sehr reines Gold genommen. Die Münze besteht zu 99,999% aus reinem Gold. Also reineres Gold als alles, was du normalerweise zum Beispiel als Schmuck kaufen kannst.
Eine absolute Weltrekordmünze, kann man sagen.
Ja, allerdings, wie gesagt, ein fast 10 Jahre alter Rekord. Das heißt, inzwischen hat eine andere Münzanstalt aus Kanada eine neue Rekordmünze hergestellt. Die zu klauen dürfte auch ein bisschen schwerer sein. Die Red Kangaroo 2012 wiegt nämlich eine satte Tonne.
Boah. Okay.
10 Waschmaschinen. Nee, 100, ne? Oh Gott, nee,
diese
vergiss es.
100 Kilo Münze, die haben also Diebe irgendwie wegschaffen können aus diesem Museum. Die Frage ist, was machen die jetzt damit? Wird die eingeschmolzen oder?
Na, die Polizei vermutet das, weil das Ding ja so dermaßen selten ist. 5 Stück, die kannst du nicht mal eben verkaufen. Ich meine, theoretisch, du könntest in Kanada mit ins Geschäft gehen. Steht da drauf. 1 Million kanadische Dollar ist die wert. Das ist der Nennwert.
Kannst du ein Schiff kaufen.
Ja, erstens kriegst du auch nicht ins Portemonnaie und zweitens, wäre auch ein schlechtes Geschäft. Das wären nämlich nur 690.000 Euro. Da kriegst du gerade mal so einen Apple-Kahn für. Also so eine richtige Yacht sitzt da auch nicht drin. Vor allen Dingen, du kannst viel besser Geld damit machen, indem du sie wirklich einschmilzt. Nehmen wir mal die umgerechnet 100 Kilo auf den Goldpreis von heute, sind das ungefähr 3,7 Millionen Euro.
Mhm.
Und du hast auch noch eine andere Idee, ne? Man kann da noch mehr Geld rausholen.
Genau, wenn du die einschmelzt und dann machst du Feinunzen, also einzelne Münzen draus. Eine Unze ist 1180 Euro heute und wenn du das dann umrechnest auf diese 100 Kilo, dann bist du sogar schon bei 3,8 Millionen Euro.
Ja, komm, das ist aber also 3,7 oder 3,8.
Das sind 100.000 Euro mehr.
Also, ich merke schon. Aber ich habe noch eine Idee. Wir können das Ding noch zu Blattgold verwandeln. Wie wäre das denn?
Was passiert da?
Also ich meine, Blattgold ist ja normalerweise kein reines Gold, da ist auch irgendwas beigemischt. Aber wenn wir jetzt mal wirklich das Teil nehmen, haben wir 50.000 Quadratmeter. So ungefähr 7 Fußballfelder voll mit Blattgold.
Ach, oder noch warten. Könnte man auch mal.
Könnte man auch mal, weil der Goldpreis war eigentlich auch schon mal deutlich höher. Wenn du so guckst, 2011, 2012, da hättest du für diese 100 Kilo Münze so 4,5 Millionen Euro bekommen. Und jetzt gerade, es geht auch wieder hoch mit dem Goldpreis. Mhm. So die Tendenz der letzten Monate ist wieder nach oben. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die wirklich einschmelzen würde. Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten.
Sammler.
Ja, vielleicht will die eine einfach in der Vitrine in der Ecke stehen haben. Dann hätten sie es aber wirklich vorsichtig rausholen müssen. Wenn die irgendwie rausgeholt haben, dann ist die, glaube ich, hinüber. Ne? Gold ist ja sehr weich, dann wird das nichts mehr. Aber was auch passieren könnte, dass sie zum Museum gehen und sagen, hallo, wir hätten da was für euch. Ihr vermisst doch eine Münze. Wie wäre es? Hier, 5 Millionen und ihr kriegt sie wieder.
Das werden die nicht machen.
Hat schon gegeben mit berühmten Kunstwerken. Das Ding ist ja nun auch berühmt. Das läuft natürlich dann alles ganz diskret. Und vor allen Dingen, das Bode-Museum hat ja auch ein Problem. Die müssen jetzt erstmal nach Kanada hingehen und sagen, ja. Leute, wir haben da was von euch. Ist eine Dauerleihgabe, gehörte uns gar nicht. Wir gucken mal, ob wir sie wiederkriegen.
Jetzt ist erstmal die Frage, wie haben die überhaupt aus diesem Museum rausbekommen? Wir haben schon überlegt, ob sie nicht einfach aus dem Fenster geworfen haben und dann irgendwo mit Tauchern abholen aus dem Spreekanal oder aus der Spree.
Meinst du, die Polizei soll mal nachgucken?
Hinweis an die Polizei, bitte die Taucher in den Spreekanal oder in die Spree schicken.
Drogenspürhunde, die auf Gold dressiert sind?
Bestimmt. Die Radio Wissen, Wirtschaftsjournalist Jörg Brunsmann, darüber, was da heute Nacht geklaut wurde. Ein unglaublicher Diebstahl.
Ich kaufe mir gerade mal eine Taucheranzug und fahren wir nach Berlin. Wir sehen uns später. Ciao.
Es ist eine Münze, eine Goldmünze mit einem aktuellen Wert von 3,7 Millionen Euro, runtergeklaut von der Berliner Museumsinsel.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hoch! Das sind noch 14 Millionen mehr. Sowas kann eigentlich nur in China passieren, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt. Die chinesischen Behörden, die haben nämlich jetzt gemerkt, huch, es gibt 14 Millionen mehr Chinesen als ursprünglich gedacht. Johannes Döbbelt aus dem D-Radio Wissen Team, wie ist es denn zu dem Rechenfehler gekommen?
Das hat mit der Ein-Kind-Politik früher in China zu tun. Also es gibt so ein nationales Registrierungssystem da, ein Meldesystem, das eigentlich alle Einwohner natürlich umfassen soll. Aber diese 14 Millionen, die fehlten bislang und existierten damit eben offiziell nicht. Bis vor 2 Jahren durften nämlich Paare in China ja maximal ein Kind bekommen, ne, die Ein-Kind-Politik, damit die Bevölkerung nicht so schnell weiter wächst. Wenn Paare dann aber doch ein zweites Kind bekommen haben, dann mussten die wirklich sehr, sehr hohe Strafen bezahlen.
Ah, und dann haben die einfach das zweite Kind nicht angemeldet.
Genau, und zwar vor allem, wenn das ein Mädchen war und auch vor allem in den ländlichen Gebieten. Also manche Mädchen wurden deshalb nicht angemeldet, weil auf dem Land teilweise die Männer einfach noch mehr wert, in Anführungsstrichen, sind als Frauen, also auch das größere Ansehen haben in der Gesellschaft und in der Familie. Eine Studie aus den USA und aus China, also von Forschern aus beiden Ländern, die schätzt, dass es sogar 25 Millionen mehr Frauen in China gibt, als offiziell registriert sind. Das Problem, wenn du nicht registriert bist, dann hast du kein Recht auf Schule zum Beispiel, also auf Bildung, und hast auch nicht so eine Art grundlegende Gesundheitsversorgung, die es in China gibt für die Bevölkerung. Mittlerweile gibt es aber eine Zwei-Kind-Politik in China seit 2 Jahren, wurde also etwas gelockert, das Ganze. Und auch die zweiten oder dritten Kinder von damals, die konnten sich jetzt eben relativ leicht nachregistrieren, und deswegen sind jetzt eben offiziell 14 Millionen mehr Chinesen da als vorher.
Und gar nicht so schlecht fürs Land. Also bis zu 25 Millionen mehr Frauen. Das heißt ja immer, es gäbe so wenig Frauen in China wegen dieser.
Ja, und viele Singles auch, glaube ich. Ne? Also so für die Männer gar nicht schlecht.
Also China auf einem Schlag, plötzlich 14 Millionen Einwohner mehr, auf dem Papier natürlich, weil sie es erst offiziell nachregistrieren jetzt. Danke für die Infos, Johannes.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Auf eine nicht genehmigte Demo gehen, das kann auch bei uns in Deutschland ziemlich schief gehen. In Russland, habt ihr mitbekommen, hat es richtig Ärger gegeben. Hier ist D-Radio Wissen, hallo. Zehntausende Menschen sollen es gewesen sein, die gestern gegen Korruption und sinkende Einkommen und Sozialleistungen demonstriert haben. Vor allem in St. Petersburg und Moskau. Beobachter sprechen von einer der größten Aktionen seit den Massenprotesten in Russland 2011 und 2012. Und der Aufruf zu diesen Demos kam vom Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Er wurde nach Berichten der russischen Nachrichtenagentur gleich am Anfang der Demo festgenommen. Generell wurden sehr, sehr viele Menschen festgenommen. Die Radiowissen-Korrespondent Tilko Gries in Moskau. Warum gab es jetzt diese Riesendemos?
Zum einen, weil Alexei Nawalny, das hast du gerade gesagt, dazu aufgerufen hat. Und zum anderen habe ich gestern noch gedacht, weil vielleicht auch schönes Wetter war. Also es war irgendwie kein winterliches Wetter, sondern ein richtiger Frühlingstag, verhältnismäßig warm. Man konnte es draußen in der Sonne gut aushalten. Ich meine, das hilft natürlich auch, dass Menschen kommen, ne, und sich draußen hinstellen. Mhm. Aber natürlich hat das Ganze noch tiefer liegende Ursachen. Schauen wir auf die ökonomische Situation in Russland. Gerade viele junge Menschen sind ja gekommen. Die merken ja, dass es knapp geworden ist in den letzten Jahren in den öffentlichen Haushalten. Dann funktionieren die Schulen schlechter, die Infrastruktur sind im schlechten Zustand, die Straßen, wenn man aus Moskaus hübschen Zentrum rauskommt, sind oftmals in einem miserablen Zustand zum Beispiel. Oder die Unis sind nicht immer gut finanziert, von Prestige-Unis einmal abgesehen. Und jeder kennt Beispiele für Korruption. Jeder kennt halbfertige Bauwerke, die irgendwie nicht zu Ende gekommen sind. Und jeder weiß, dass für irgendwie eine neue Straße, wer weiß, wie viel Geld ausgegeben worden ist, aber im nächsten Jahr bröselt sie wieder vor sich hin. Also sie ist schlecht gebaut worden und man fragt sich, wo ist das Geld eigentlich hin? Und dann gab es Anfang des Monats einen Film, den Nawalny und seine Leute ins Netz gestellt haben. Da ging es um eigentlich das Zusammenfügen von öffentlich verfügbaren Daten darüber, was Dmitri Medvedev, der Premierminister, für Reichtümer angehäuft haben soll, muss man sagen. Das sind alles sind Beschuldigungen, nichts davon ist bewiesen. 50 Minuten, ganz eindrucksvoll gemacht, auf YouTube zu sehen, mehr als 11 Millionen Mal angeklickt, also habe ich gestern nachgeschaut, wahrscheinlich sind es inzwischen ein paar mehr geworden. Das alles hat dazu geführt, dass die Leute sagen, dass etliche Leute gesagt haben, okay, wir gehen jetzt dahin, ob genehmigt oder nicht.
Okay, was ist jetzt mit Nawalny? Der sitzt jetzt im Gefängnis.
Ja, der sitzt in einer Polizeistation, in Untersuchungshaft könnte man das nennen auf Deutsch. Da gab es heute ein Urteil, zwei eigentlich, wegen zwei verschiedener Delikte, die er sich gestern nach Auffassung des eines Regionalgerichts hier in Moskau zu Schulden hat kommen lassen. Einmal wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt, gegen Polizeibeamte. Dafür gab es die härtere Strafe, 15 Tage Arrest. Und dann noch für die Organisation sozusagen die Anstiftung Hingehen zu einer Demonstration, die eben nicht genehmigt worden ist. Dafür gab es eine Geldstrafe, 20.000 Rubel. Wenn man das umrechnet, ist das keine so riesige Summe. Das sind 320 Euro ungefähr.
Nicht genehmigte Demos werden auch in Deutschland relativ schnell aufgelöst. Wie ist das sonst so mit Demos in Russland? Also auch genehmigte. Was ist da möglich? Gibt es da so eine Demonstrationskultur?
Die gibt es nicht. Nein. Also der Unterschied zu Deutschland ist, glaube ich, auch, dass in Deutschland mehr Demonstrationen genehmigt werden als nicht genehmigt werden. Ich glaube, hier in Russland ist es andersherum. Moskau, Beispiel Moskau, das ist die Hauptstadt dieses wirklich riesigen Landes mit knapp 150 Millionen Einwohnern. Wenn es hier eine Zivilgesellschaft gäbe, die so demonstrieren würde, wie man das aus Mitteleuropa kennt, dann gäbe es hier in Moskau jeden Tag um den Kreml herum im Zentrum irgendeine Demonstration. Irgendjemand will immer was sagen, irgendwie durch die Gegend ziehen. Also man aus Berlin, wer in Berlin wohnt, der kennt das, ne? Oder aus Landeshauptstädten, da ist immer mal irgendwas, also irgendeine Gewerkschaft oder eine Interessengruppe oder sonst irgendwas. Hier kommt das ganz, 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 ganz selten nur vor. Und vor allem sind die Behörden recht kreativ daran, die Demonstrationen abzusagen. Da geht es dann mal um formale Fehler. Da hat man dann im Formular irgendwie einen Fehler gemacht oder irgendwie nicht richtig unterschrieben oder sowas. Oder was auch gerne genommen wird, ist, der Ort ist irgendwie unpassend. Dann wird sehr schnell irgendetwas organisiert. Also wo man die Demonstration machen will, dann finden da plötzlich Bauarbeiten statt oder es wird irgendwie ein anderes Fest organisiert, weshalb da kein Demonstrationszug entlang gehen soll. Also so verschiedene Varianten. Bei Nawalny war das auch so. Da ging es, glaube ich, darum, dass ein Marmeladenfest auf der Straße stattfinden sollte, wo er langziehen wollte. Mhm. Und im Gesetz steht eigentlich, ganz kurz, da steht eigentlich drin, dass die Stadt oder die Behörden dann einen alternativen Ort vorschlagen müssen. Das haben sie aber nicht getan, weswegen Nawalny gesagt hat, Leute, ihr habt eure Pflicht auch nicht erfüllt, deswegen betrachte ich meine Demonstration als genehmigt und ich organisiere sie.
So, wir gucken jetzt von außen da drauf, aber was haben die Russen selbst davon mitbekommen im TV, im Radio, im Netz?
Je nachdem, was sie gucken. Wenn sie Staatsfernsehen gucken, ganz linientreu, also was ja für die ältere Generation vor allem auch auf die ältere Generation zutrifft, dann haben sie fast nichts. Gestern Abend gar nichts und heute nur ein kleines bisschen, nämlich über die Strafe für Nawalny mitbekommen. Aber über die Tatsache, dass in vielen Städten das stattgefunden gestern hat und hier in Moskau und St. Petersburg mit Tausenden von Teilnehmern, haben sie gar nichts mitbekommen. Aber wer im Netz unterwegs ist, und das sind ja nun mal auch viele, viele Russen, die können alles lesen. Es gibt etliche Seiten, es gibt ganz, ganz viele engagierte, gute Journalisten, die wirklich guten Journalismus machen. In den sozialen Netzwerken gibt es alle Informationen, die man haben will. Also wie verhalte ich mich ich, wenn ich verhaftet worden bin? Wie verhalte ich mich, wenn mein Freund verhaftet worden ist? Und wie sage ich es meinen Eltern? Und all das kommt, gibt es sozusagen 1000 Ratgeber, also auch gute rechtliche Ratgeber. Und das macht sich Alexej Nawalny auch zunutze. Der spielt auf der Klaviatur des Netzes und kann das sehr gut. Auch weil er in den klassischen Medien nicht vorkommen darf.
Die Radiowissen-Korrespondent Tilko Gries in Moskau über die Festnahmen bei Demos gegen Korruption in Russland.
Die Radiowissen, Redaktionskonferenz.
Jetzt stellt euch mal vor, es ist wirklich eine Horrorvorstellung. Ihr sitzt auf dem Klo und von unten krabbelt eine Ratte durch das Rohr ins Klo. Die Ratte erschrickt sich vor eurem Po und beißt hinein. Das kommt tatsächlich immer mal wieder vor, also zumindest, dass die Ratten rauskommen. Musiker Olli Schulz zum Beispiel hat letztens im Podcast Fest und Flauschig noch von einem Rattenproblem in seinem Badezimmer erzählt. Olli wohnt ja in Berlin und in Berlin gibt es immer echt viele von diesen Viechern. Die können Rohre hochklettern, auch Krankheiten übertragen. Deshalb werden sie gerade in Großstädten bekämpft, das heißt getötet. Und der Deutsche Schädlingsbekämpferverband hat für Berlin jetzt neue Zahlen veröffentlicht. Johannes Döbbelt aus dem DRD-Wissen-Team. Wie viele Ratten wurden denn da jetzt gekillt?
Der Verband sagt, es gab knapp 12.000 Rattenbekämpfungen im vergangenen Jahr. Das heißt, so oft wurden diese Schädlingsbekämpfer in Berlin gerufen, um dann entweder eine Ratte in der Wohnung oder auch gleich ganz, ganz viele Ratten in einem Park zu eliminieren. Allerdings sind in diesem Verband jetzt gar nicht alle Schädlingsbekämpfer in Berlin organisiert. Das heißt, die tatsächlichen Zahlen dürften noch deutlich höher liegen. Und wie viele Ratten dabei jetzt genau getötet wurden, weiß auch keiner.
Es heißt ja immer, in so großen Städten wie Berlin, da gäbe es mehr Ratten als Einwohner. Das wären dann in Berlin mehr als 3,5 Millionen Menschen.
Ja, das ist so ein Mythos, der sich in ganz vielen Großstädten hält. Also niemand weiß, wie viele es genau sind, ne? Die zählt niemand. Aber die Berliner Wasserbetriebe, die haben das mal ausgerechnet, die schätzen so ungefähr 2,4 Millionen. Das wären dann rund 1 Million weniger als die Einwohner.
Ja, aber immer noch eine ganze Menge. Ne? Ja. Wo treiben sich diese Ratten genau rum? Wo sind die überall alle? In der Kanalisation?
Nee, also in der Kanalisation sind auch schon einige. Die ernähren sich dann da zum Beispiel von Essensresten, die Leute so das Spülbecken oder im Klo runterspülen. Aber viele Ratten leben auch in einem normalen Rattenbau unter der Erde, die sich selber graben, aber auch in Kellern, in Ställen oder in der Nähe von Flüssen, Kanälen, so am Rand. In Berlin gibt es vor allem da viele Ratten, wo Grünanlagen sind, also zum Beispiel Parks in der Nähe und auch da, wo sich viele Menschen rumtreiben, die irgendwie was essen und dann so das alte Stück Pizza so wegschmeißen.
Wer macht
das
denn gefällt sowas?
Ja, weiß ich auch nicht.
Pizza wird
Touristen
gegessen.
Zum Beispiel.
Ah.
Touristen im Nikolaiviertel in Berlin soll es wohl ziemliche Probleme geben, aber auch so am Spreeufer insgesamt, in U-Bahn-Schächten oder neben der S-Bahn. In Berlin-Mitte zum Beispiel ist seit kurzem sogar ein Spielplatz gesperrt, weil da so viele Ratten gesichtet wurden.
Wie versuchen die Berliner, die Ratten loszuwerden?
Vor allem mit Gift, das ist so die Standardvariante. Also das geht dann einfach so, dass die Mitarbeiter von den Berliner Wasserbetrieben die Kanalarbeiter einfach dahin fahren, wo sie viele Ratten vermuten, machen den Kanaldeckel auf und hängen dann so Giftköder in die Schächte rein. Problem ist aber, das ist ziemlich aufwendig, denn die müssen erstmal überall hinfahren und dann auch später noch mal dahin fahren, um das zu kontrollieren, zu schauen, fehlt jetzt was von dem Gift, und die wissen am Ende noch gar nicht, sind jetzt wirklich die Ratten tot oder wurde vielleicht das Gift nur weggespült? Also alles ein bisschen schwierig. Deswegen probieren die Berliner Wasserbetriebe jetzt gerade was Neues aus, nämlich sogenannte Schlagfallen.
So, jetzt wird's spannend. Wie funktionieren die?
Also die kommen in den Kanal und die Falle hat so eine Röhre im Innern, durch die die Ratte durchläuft. Und es sind Sensoren auch da drin. Das heißt, diese Sensoren erkennen die Ratte, während sie da durchläuft. Und dann schießen insgesamt 13 Metallbolzen von oben nach unten durch diese Röhre. So hat es mir Stefan Natz erklärt, das ist der Pressesprecher der Berliner Wasserbetriebe.
In dem Augenblick, wo der Chip das errechnet hat, schlagen diese 13 Bolzen zu. Die Ratte ist dann erledigt. Die erlebt ihr Ende im wahrsten Sinne des Wortes schon nicht mehr, wird mit dem Abwasser weggeschwemmt und wir bekommen per Funk eine Meldung auf den Server, aufs Handy, auf den Laptop, je nachdem, was man eingestellt hat.
Der Vorteil an dieser Variante ist also, dass dann die Rattenbekämpfer, anders als beim Gift, wirklich wissen, ob und wie viele Ratten sie am Ende getötet haben.
Warum werden denn eigentlich so viele Ratten getötet? Ist das wirklich so wahrscheinlich, dass sie zum Beispiel Krankheiten übertragen?
Nee, es kommt sehr selten vor, aber es kann eben passieren, dass sie Krankheiten übertragen. Zum Beispiel über ihren Kot über den Urin werden dann die Krankheitserreger übertragen auf den Menschen. 70 Krankheiten sind das insgesamt ungefähr, die übertragen werden können. Salmonellen sind darunter oder auch so bestimmte Infektionskrankheiten. Und deswegen sind die Stadtwerke oder die Wasserbetriebe in Deutschland auch dazu verpflichtet, Ratten zu bekämpfen. Also die müssen das machen. Ich selbst war mal in Düsseldorf in der Kanalisation unterwegs, auch unten drin mit Kanalarbeitern der Stadtwerke. Wir haben da auch einige Rattenspuren so gefunden, also so schwarze Kotkügelchen siehst du dann zum Beispiel oder auch so Rattennester, wo die ihre Jungen großziehen. Das ist ganz interessant, weil die auch aus Klopapierresten zusammenbauen, diese Nester. Mhm. Ziemlich widerlich. Und da haben wir eben auch über das Töten gesprochen und der Chef der Kanalarbeiter, Rolf Pantel heißt der, der hat das Ganze so begründet.
Wir hier in Düsseldorf leben 500.000 Menschen und 500.000 Menschen gehen zur Toilette, waschen sich, duschen sich, sind krank, nehmen Tabletten. All das, diese Ausscheidungen, all das geht in die Kanalisation und diese Tiere schwimmen hier drin rum.
Ja, und deswegen sagt Rolf Pantel, gibt es aus seiner Sicht eben keinen anderen Weg, als die Ratten zu töten.
Ratten, vor allem in Berlin, neue Wege, um sie loszuwerden. Und Johannes, weißt du, was ich noch gedacht habe?
Nee.
Diese riesen Goldmünze, die da geklaut wurde.
Mhm.
Vielleicht waren das die Ratten. Die können doch gemeinsam so eine 100-Kilogramm-Münze tragen.
2,4 Millionen?
Ja. Dürfte überhaupt kein Problem sein. Und dann holen die sich ein schönes Häuschen. Dann müssen die auch nicht mehr in der Kanalisation leben.
Ja.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist ein Einblick, den die wenigsten von uns bekommen. Dabei sein während der Predigt in einer der vielen Moscheen hier bei uns in Deutschland. Wer predigt dort? Wer geht dort eigentlich hin? Was wird dort gepredigt? Heute Abend läuft der Moschee-Report. Eine Reportage von Konstantin Schreiber. Den kennt ihr von Marhaba, diesen How-To-Videos für Flüchtlinge auf Arabisch bei NTV. Er arbeitet mittlerweile für die ARD. Konstantin, du hast für diesen Moschee-Report verschiedene Moscheen in Deutschland besucht, um den Alltag in den Gebetshäusern abzubilden. Wie bist du da vorgegangen? Wonach hast du gesucht und wonach hast du die Moscheen ausgewählt?
Ich habe zunächst einmal überlegt, welche Moscheen ich kenne, also welche tatsächlich als solche auch im Stadtbild zu erkennen sind, ne, mit Minarett und Kuppel. Da fielen mir ein paar in Berlin und in Hamburg auch sofort ein. Und dann wurde es auch schon schwieriger. Also dann war es schon so, dass ich geschaut habe, gibt es eigentlich Listen und Verzeichnisse? Die gibt es tatsächlich nicht. Also man muss natürlich jetzt auch keine Moschee anmelden oder registrieren, wenn man eine aufmachen möchte. Dann habe ich Freunde gefragt, syrische Flüchtlinge, mit denen ich Kontakt hatte, insbesondere durch meine Sendung Mahaba vorher. Die haben dann teilweise gesagt, naja gut, das ist dann im Penny im ersten Stock hinterm Industriegebäude oder im Keller in der ehemaligen Tiefgarage. Und dann bin ich erst darauf gestoßen, wo überall in Deutschland denn tatsächlich Moscheen sind und dass die durchschnittliche deutsche Moschee eben nicht der repräsentative Bau ist, sondern genau das, die Kellermoschee oder die Moschee in einem alten Bürogebäude. Das ist muslimisches Leben in Moscheen in Deutschland.
So, und du verstehst dann alles, was da gepredigt wird. Was wird in diesen Moscheen gepredigt? Im Vorfeld dieser TV-Sendung heute Abend ist ja schon rausgekommen, dass du zum Teil recht krasse Situationen erlebt hast. Was ist da passiert?
Ist nicht so, dass ich alles verstanden habe. Ich verstehe die arabischen Predigten, ich verstehe selber kein Türkisch. Das heißt, ich musste schon auch immer Übersetzer hinzuziehen anschließend. Ich habe im Übrigen auch die arabischen Predigten vom professionellen Übersetzern übersetzen lassen, einfach um auch sicher zu sein. An manchen Stellen gibt es schon mehrere Interpretationsmöglichkeiten, was Aussagen angeht, um mich auch absichern zu können letztlich. Der rote Faden, der sich durch die Predigten zog, war tatsächlich die Warnung vor dem Leben in Deutschland. Das war mal mehr und mal weniger krass oder offen. Es gab auch ein paar Predigten, da war das eher subtil. Dann gab es ein paar, da war es ausdrücklich. Da wurde gesagt, ihr seid eine Diaspora, wir sind eine Diaspora, Deutschland will dich auslöschen. Es war auch eben zum Teil schon so, dass man sagen muss, es ist inakzeptabel, wenn gesagt wurde, ihr könnt keine Muslime und Demokraten sein. Auch zum Beispiel die größte aller Gefahren ist die Weihnachtsgefahr.
Die Weihnachtsgefahr heißt?
Das wurde begründet mit einer Belegstelle aus dem Koran oder einem Hadith. Da wurde gesagt, man solle sich nicht mit einem Stamm gemein machen, weil man sonst ein Teil des Stammes wird. Gehört Weihnachten denn zu uns? Nein. Gehört Silvester zu uns? Nein. Und interessanterweise wurde auch die Frage gestellt, gehören denn Sonnenblumenkerne zu uns? Und mit der Antwort Nein beantwortet, was immer der Imam damit meinte.
Okay. Du hast auch mit Syrern gesprochen, die geflüchtet waren aus Syrien, jetzt in Deutschland leben und auch mal in so eine Moschee gegangen sind und die Predigt gehört haben. Was haben die gesagt?
Das war zum Beispiel in Potsdam so der Fall, als ich dort in einer sehr ungewöhnlichen Moscheesituation war. Dort hat die Stadt dem Moscheeverein einen Teil der Biosphäre, einen Tropenerlebnispark ist das, zur Verfügung gestellt, weil die Räumlichkeiten in der Stadt viel zu klein wurden. Da war ein ganz klarer Missionierungsaufruf zu hören und die Syrer, mit denen ich gesprochen habe, die sagten, Die Syrer, mit denen ich gesprochen habe, die sagten dann anschließend, das sei viel konservativer als das, was sie aus ihrer Heimat an Predigten kennen. Die waren halt sehr überrascht, dass sie in Deutschland sowas zu hören bekommen.
Du warst ja auch zum Teil überrascht. Wie war das für dich? Macht dir das Sorgen?
Naja, ob es mir Sorgen macht, das ist ja für die Debatte insgesamt jetzt nicht wirklich relevant. Aber ich glaube, es kann für eine Gesellschaft nicht gut sein, wenn an so zentralen Orten wie Moscheen permanent Christen und Muslime auseinanderdividiert werden und eben gerade nicht das Gemeinsame, sondern das Trennende beurteilt und betont wird.
Aber die Frage ist ja dann die Frage der Relevanz, also wie viele Menschen da sitzen. Wenn da nur 5 sitzen und dem Prediger zuhören, dem Imam, dann ist es ja nicht so schlimm. Wie viele Leute sind denn da?
Die Moscheen waren nie groß genug für die große Zahl an Menschen, die da anwesend waren. Es war in keiner einzigen Moschee, in der ich gewesen bin, der Raum ausreichend. Manchmal wurde in mehreren Schichten gebetet und gepredigt. Es waren eigentlich immer mindestens, naja gut, 1000. In Karlsruhe waren es nicht ganz 1000, weil der Raum einfach so wahnsinnig klein war. Aber es waren häufig mehrere 1000 Leute und dann in mehreren Schichten. Also im Gegensatz zu Kirchen, die ja wirklich häufig sehr leer sind, sind die Moscheen in Deutschland sehr voll.
Gab es denn auch besonders positive Überraschungen für dich?
Das kann ich nur sagen in Bezug auf die Dreharbeiten. Die waren wesentlich unkomplizierter möglich, als ich das gedacht habe. Da haben sofort mehrere Moscheen mitgemacht und haben gesagt, das ist kein Problem, wenn sie bei uns filmen. Und auch die Gläubigen, die wir gefilmt haben in den Gebetssituationen, die waren da sehr offen. Das habe ich so im Nahen Osten nicht erlebt. Das war sehr positiv.
In die Radio Wissen Konstantin Schreiber, heute Abend im Fernsehen mit dem Moscheen-Report. 21.17 Uhr, relativ versteckt auf Tagesschau 24. Und er hat auch ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben, Inside Islam, was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird. Das erscheint morgen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir deutschen Autofans, wir werden schon mal neidisch, wenn wir so US-amerikanische oder kanadische Filme gucken. Ne? Hollywood-Filme, da gibt es diese tollen, schönen, personalisierten Nummernschilder, was wir in Deutschland nicht so richtig machen können. Wir können höchstens mal RG auf dem Nummernschild stehen haben und das Geburtsdatum hinten dran. Die können richtig viel. Die können Gangster oder Boss oder Ralf mit PH draufschreiben. Das ist immer schön. Ein kanadischer Autofahrer, der hat aber jetzt Probleme mit seinem Nummernschild bekommen. Johannes Döbbelt aus dem Team. Warum?
Das liegt an seinem Nachnamen. Der Mann heißt nämlich Lawn Grabber. Geschrieben wie Grab Her. Ne? Ah, also fass sie an, begrapsch sie. Erinnert natürlich an Trump und seinen berühmten Satz Grab Her by the Pussy. Ist bei Lawn Grabber aber eben einfach der Nachname. Grabber. Er hat das Nummernschild auch übrigens schon ziemlich lange, seit 1991. Gab nie Probleme, aber vor ein paar Monaten hat sich eine Frau bei den kanadischen Behörden beschwert, die das Auto eben mit dem Kennzeichen gesehen hatte.
Oh, eine richtige Beschwerde. Und jetzt darf er das Nummernschild behalten oder nicht?
Nee, erstmal nicht. Also nach der Beschwerde hat das zuständige Straßenverkehrsamt das Nummernschild einkassiert, gecancelt. Lawn Grabber denkt aber jetzt tatsächlich darüber nach, rechtliche Schritte dagegen einzuleiten. Er sieht nämlich einfach nicht ein, sagt er, warum er jetzt wegen Donald Trump und seinem Zitat plötzlich sein Nummernschild abgeben muss. Er sagt, was soll ich denn noch alles ändern? Soll ich noch meine Geburtsurkunde und meinen Nachnamen ändern? Soll meine Frau vielleicht auch ihre Beratungsfirma umbenennen? Die hat nämlich auch einen schönen Namen, die heißt dann eben Grab Her Consulting.
Tatsächlich. Ja. Außerdem ist er so, wie das kann ja auch positiv belegt sein. Ne? Er möchte jemanden retten und grabbed her hand. Grab her hand. Ah. Könnte ja auch sein. Ne?
Ja, stimmt.
Lawn Grabber aus Kanada. Es ist auch noch Kanada und noch nicht mal USA. Ja. Die haben einen anderen Präsidenten, einen tollen. Der hat Pech mit seinem Nachnamen. Er muss sein personalisiertes Nummernschild mit dem Schriftzug Grabber abgeben. Infos hatte Johannes Döppelt hier in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich versuche das mal zu beschreiben hier in D-Radio Wissen. Also, während eines Saltos in der Drehung mit dem Kopf 111 Steinplatten zerschmettern, also kaputtschlagen. Momentan gibt es so ein Video, das durchs Netz geht. Da ist ein 16-Jähriger zu sehen, ein bosnischer Taekwondo-Champion, der mit dieser Leistung tatsächlich einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat. Mit dem Kopf und dann eben mit dieser Drehung. Wir haben gegrübelt, ist das jetzt ein Fake oder geht das wirklich? Und wenn ja, wie fühlt sich das an, mit dem Kopf Sachen kaputt zu machen? Und wer könnte das besser testen als unser unerschrockener Reporter Christian Schmidt? Er hat sich professionelle Hilfe geholt von Meister Hakan Bali, der in Köln eine Kampfsportschule hat. Da haben wir Christian mit ein paar Brettern hingeschickt. Also Bretter, ne? Nicht Steinplatten, das wäre zu krass.
Zuerst kann ich dir mal zeigen, um was es überhaupt geht. Ne? Um dieses Video. Dieser Typ springt in einem Salto über Steinplatten und macht dann gleichzeitig mit seinem Kopf die Dinger kaputt. Realistisch ja oder nein?
Es ist sogar einfach. Nur einzige Schwierigkeit ist der Salto, weil ich den nicht kann. Nee, also es ist, er haut die ja nicht durch, er drückt die durch. Ja, also wenn ein Stein kaputt geht, drückt er das andere schon mit durch.
Meinst du, ich kriege das auch hin? Ich bin extra in den Baumarkt gefahren, habe Holz, so Dinger gekauft, also Platten.
Ja, lustig, ganz schön dünne Dinger, ne? Also ich habe hier ein richtiges Brett.
Das kannst du ja, meinst du, ich kaufe die dicken oder was? Oh, du hast hier, also ich habe eher so, wie heißt denn das? Eher so Latten geholt. Und du hast hier schon wunderbar vorbereitet ein Brett. Alter, das ist aber dick jetzt.
Ja, also das ist eine Bedingung für den gelben Gürtel im Thai-Boxen.
Da Gelb ist so relativ am Anfang.
Kommt direkt nach Weiß. Also Weiß ist der erste Gurt. Sobald du startest, hast du einen weißen Gürtel.
Na komm, überspringen wir Weiß, machen wir direkt Gelb. Was muss ich tun, um mit dem Kopf dieses Brett durchzuschlagen? Das ist immerhin, naja, 2,5 Zentimeter dick.
Also du darfst auf jeden Fall nicht zögern. Ja, musst auf jeden Fall, wenn du startest, dann auch durchziehen. Und wenn du das Brett fokussierst, dann darfst du das Brett nicht wirklich da sehen, wo es ist, sondern weiter hinten. Also das heißt, du musst wirklich durchziehen. Sonst stoppst du. Ja, also richtig durch und dann ist das Ding wie Butter durch.
Wenn du sagst, sonst stoppst du, da hast du gesagt, mit den Augenbrauen bist du nach oben. Was passiert, wenn ich stopp?
Dann tut's aua. Da hast du richtig Schmerzen.
Also scheiße, also wenn, dann richtig, sagst du.
Genau, und immer die Mitte treffen, ja, und nicht an den Kanten. Dann könntest du dir auch ganz, ganz böse wehtun.
Also das waren jetzt so die einzigen Anweisungen. Also was muss ich tun?
Auf jeden Fall solltest du auch noch einen Kampfschrei rauslassen, ja, damit die Energie richtig da reinfließt und du die Ängste auch dabei verlierst.
Was würdest du für einen Kampfschrei machen?
Kia!
Ach so, okay, ja gut, sowas. Brille würde ich vielleicht mal ausziehen, okay? Ja, dann. Es ist schon ein veritables Brett, ne? Also das kann man nicht anders sagen. Das ist jetzt auch kein Scheiß, du hast das nicht irgendwie angeschnitten?
Nö, überhaupt nicht. Kannst du gerne mal durchbeißen.
Ja, schade eigentlich. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Das kann doch schon, kann das bluten oder?
Ja, es kann auf jeden Fall eine Platzwunde geben.
Und auch schön Gehirnerschütterung oder so.
Vielleicht sollten wir es schriftlich festhalten, ne, dass du es auf eigene Gefahr machst und also ich nicht dafür hafte.
Ich bin gut versichert bei D-Radio Wissen. Das ist alles hochoffiziell. Okay.
Alles klar.
Ja, wie jetzt? Du hältst das schräg vor mich.
Ich halte das schön so vor dich.
Also hier in die Mitte.
Genau.
Alter.
Schrei.
Ah!
Und durch!
Ah, die Nase war mit dabei. Aber so weit. Oh.
Leicht gut geworden, aber.
Ja, bis auf die Nase hat es jetzt nicht wehgetan.
Also pass auf. Du hast genau durch die Mitte durchgebrochen und das ist perfekt.
Kann das irgendwelche Folgeschäden bringen, wenn dieser Typ da aus dem Video das irgendwie die ganze Zeit macht?
Also Gehirnzellen sterben schon ab, sehr wahrscheinlich, ne? Weil es geht ja auf den Kopf.
Meinst du, ich habe jetzt auch ein paar weniger? Da lacht er nur. Nee, aber so Rugby-Spieler, die haben ja schon irgendwie manchmal irgendwelche Traumata danach.
Boxer auch. Mhm. Ja, also es passiert.
Okay, mir hat es ein bisschen irgendwie die Nase, es tut immer noch ein bisschen weh. Aber es knackt nicht, ist glaube ich nicht gebrochen oder so.
War aber so schief vorher auch schon, ne?
Oder? Ja, Alter. So, irgendwie rot an der Stirn?
Ein bisschen und an der Nase auch.
Kann man durch solche, ich zieh mal die Brille wieder auf, sonst sehe ich nichts. Was kann man durch solche Übungen lernen? Um was geht es da bei euch auch bei der Kampfsportart?
Es geht darum, sich zu überwinden. Sag ich mal, über seine Grenzen hinauszugehen, ja, und nicht zu stoppen, sondern sagen, okay, hier ist nicht Stopp, sondern mein Ziel ist es, da durchzukommen und es durchzuziehen, genau wie es heißt, ja. Du hast jetzt mit dem Kopf auch nicht gestoppt, du hast durchgezogen. Du wirst jetzt gleich, wenn du hier wieder rausgehst, mit einer geschwollenen Brust rausgehen, ja, und eine ganz andere Körperhaltung, weil du hast gerade etwas geschafft, woran du vorher nicht geglaubt hast.
Oder mit einer geschwollenen Nase.
Die hast du schon.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir hören tagsüber immer unsere Wissensnachrichten. So gegen Viertel vor, eigentlich den ganzen Tag über. Und am Abend bei uns das Best-of.
Ah ja. D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Rinder sind schlecht fürs Klima, weil sie beim Verdauen das Treibhausgas Methan produzieren. Wissenschaftler aus Deutschland und Großbritannien haben ausgerechnet, dass das in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich noch zunehmen wird. Sie sagen, dass bis zum Jahr 2050 nicht nur mehr Tiere gehalten werden, weil weltweit mehr Menschen Fleisch essen wollen, es könnte sich auch der Methanausstoß pro Tier erhöhen. Die Forscher gehen davon aus, dass die Pflanzen, die die Rinder zu fressen bekommen, wegen des Klimawandels in Zukunft weniger Nährstoffe haben werden. Das bedeutet, die Tiere müssen mehr Pflanzen fressen. Dann müssen sie allerdings auch mehr verdauen und bilden mehr Methan. Die Forscher schätzen, dass 2050 jedes Tier bis zu 4,5% mehr Methan produziert als heutzutage. Rechnet man da noch dazu, dass es auch mehr Tiere insgesamt geben wird, dann steigt die Methanmenge bis 2050 um 70%. Einen aktuellen Kinofilm legal im Netz gucken geht bisher nicht. Das will Hollywood jetzt aber offenbar ändern. Das Wall Street Journal schreibt über Pläne, neue Filme schon weniger als 45 Tage nach Kinostart zum Streamen anzubieten. Laut der Zeitung verhandeln die Studios und die Kinobetreiber gerade die Details. Im Moment dauert es noch mehrere Monate, bis ein Kinofilm auf den großen Streaming-Seiten landet. Die Kinos wollten das bisher auch nicht ändern, weil sie Angst hatten, dass dann weniger Besucher kommen. Inzwischen produzieren Netflix und Amazon aber auch selbst und machen den Kinos Konkurrenz. Die Kinos müssen also was machen, um auf ihre Filme aufmerksam zu machen. Bei dem neuen, super aktuellen Streaming sollen die Kinos auch etwas Geld abbekommen. Wahrscheinlich wird auch deshalb der Preis ganz schön hoch sein. 30 bis 50 Dollar pro Streaming eines aktuellen Kinofilms sind im Gespräch. Manche Menschen können sich besonders gut in andere hineinversetzen. Forscher aus Leipzig haben jetzt untersucht, wie dieses in andere Hineinversetzen im Gehirn funktioniert. Sie haben das an Kindern zwischen 3 und 4 Jahren untersucht, denn in diesem Alter fangen Menschen an zu verstehen, dass andere Menschen anders denken als sie selbst. Die Forscher fanden heraus, besonders eine Verbindung im Gehirn ist wichtig. Die funktioniert wie eine Art Datenautobahn und verknüpft 2 Hirnbereiche miteinander. Der eine hilft uns, über die Gedanken anderer Menschen nachzudenken, der andere hilft uns, zwischen Gedanken und der wirklichen Welt zu unterscheiden. Erst wenn die Verbindung zwischen diesen beiden Hirnbereichen gut ausgebaut war, konnten die Kinder die Gedanken von anderen verstehen. Das funktionierte unabhängig davon, wie intelligent, wie sprachbegabt und impulsiv die Kinder waren.
D-Radio Wissen.
Eine Wahl mit 2 Auswahlmöglichkeiten, die ist schon mächtig schiefgegangen im vergangenen Jahr. Die Briten haben für Leave the EU gestimmt und nicht für Remain. Da gab es auch nur 2 Auswahlmöglichkeiten. Jetzt kommt die Verfassungsänderung in der Türkei auf die Wahlzettel. Dort wird am 16. April abgestimmt. Und seit heute haben Deutsch-Türken mit türkischer Staatsangehörigkeit hier bei uns in Deutschland die Möglichkeit, über das Referendum abzustimmen. Soll der türkische Präsident noch mehr Macht bekommen, die Türkei in ein Präsidialsystem überführt werden? In 13 Städten kann in Deutschland gewählt werden, zum Beispiel im Generalkonsulat in Hürth bei Köln. Dort haben wir die ersten Wähler gefragt, für was sie gestimmt haben.
Ich habe mit Evert gestimmt.
Ich habe heute ganz klar Nein gesagt.
Meine Stimme lautet Ja.
Nein. Ich habe für Ja gestimmt. Für die Türkei, es wird alles viel, viel, viel schöner. Es wird viel stärker alles.
Wenn die EU gegen das Ganze ist, dann muss ja schon irgendwas dran sein. Dass wir dann mit Ja stimmen müssen sogar. Das ist unsere Pflicht geworden. Unsere Volkspflicht ist das geworden.
Alles wird besser. Nein. Für die Demokratie, für eine bessere Demokratie. Ich bin heute nicht mal zufrieden mit der Türkei. Danach gibt es überhaupt keine Rechte mehr für mich. Es wird von einem Mann abhängen, wie meine Zukunft aussieht.
Ich habe heute ganz klar Nein gesagt, weil das Türkei geht auf Richtung Diktatorialsystem. Deswegen, ich sage aus Deutschland, es ist genug.
Ich habe definitiv für Ja gestimmt, weil ich die Gesetzesänderungen mir im Detail angeguckt habe. Was mir daran sehr gut gefällt, ist ganz einfach, dass der Präsident nicht, wie gesagt wird, ein Diktator wird, sondern er ist im Vergleich zu jetzt, ist er haftbar. Und das Interessanteste an der Geschichte, woran keiner denkt, ist ganz einfach. Das türkische Parlament hat die 18 Gesetzesänderungen verabschiedet. Es ist durch. Es zwingt keinen, eine Volksabstimmung zu machen. So die regierende Partei hat gesagt, wir fragen das Volk trotzdem. Und das ist Demokratie, denke ich mir.
Ich habe mit Nein abgestimmt, weil ich für Demokratie bin und gegen eine Diktatur. Ich bin gegen das Präsidialsystem.
Mein wichtigster Grund ist, dass ich möchte Türkei mit einem starken Parlament, deswegen habe ich Nein gesagt.
Er will mir meine Freiheit wegnehmen, er will mir meine Frauenrechte damit wegnehmen, Menschenrechte wegnehmen, alle meine Rechte. Es hört sich verrückt an, es hört sich übertrieben an vielleicht, aber es ist so.
Meine Stimme lautet ja, weil eine Ja-Stimme der Türkei eine starke Regierung, eine starke Legislative und eine starke Justiz verspricht. Wir werden eine starke Regierung deswegen haben, weil mit dem neuen Wahlmodus die Regierung 5 Jahre durchregieren kann. Wir werden auf der anderen Seite eine starke Legislative haben, weil die Regierung nicht mehr aus dem Parlament resultieren wird, sondern vom Volk direkt für 5 Jahre gewählt werden wird und das Vertrauen des Volkes direkt bekommen wird.
Bis zum 9. April kann hier bei uns in Deutschland für das Türkei-Referendum abgestimmt werden. Die Wahl in der Türkei selbst ist dann am Sonntag, 16. April.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hier ist die Redaktionskonferenz am Montagabend und alles mit Flatterband absperren und dann die Lehrer mit Rasierschaum vollsprühen oder vielleicht auch die Türklinken mit Zahnpasta. Das ist natürlich alles sehr lustig bei den Abi-Streichen, kann man auch machen, das ist aber Abi-Streich für Anfänger. Die Schüler eines Gymnasiums in Neuburg in der Eifel, die haben sich was Besonderes, was viel, viel Besseres für ihren Abi-Gag oder Abi-Streich überlegt und dann auch ausgeführt. Das hat alles was mit einem alten Auto zu tun, Johannes. Was haben die gemacht?
Die haben das Auto erst auseinandergebaut, Die Einzelteile dann ins Lehrerzimmer gebracht und dann das Ding da wieder aufgebaut.
Wie haben die das Auto auseinandergebaut?
Die haben das quasi nicht in alle Einzelteile zerlegt, aber die haben erstmal den Motor und das Getriebe rausgepackt, weil das ist natürlich besonders schwer. Ne? Und dann haben die, damit es auch durch die Tür passt im Lehrerzimmer, haben die das Dach abgeschnitten, so, weiß nicht, geflext, glaube ich, und haben dann das Ding quasi quer so reingerollt mit einem Rollbrett ins Lehrerzimmer.
Was war das für ein Auto?
Es war ein VW Lupo von einem Schrottplatz gekauft, Preis 50 Euro und eine Kiste Bier. Und die Schüler, die Idee hatten, die waren übrigens 4 Jungs aus dem Physik-Leistungskurs, irgendwie naheliegend, oder? Fand ich, ja.
Das Ganze hat wahrscheinlich ewig gedauert.
Ja, das Auseinanderbauen war wohl ziemlich aufwendig, haben sie erzählt. Hat 4 Tage gedauert. Die haben dann das Ding reingebracht und eben wieder zusammengebaut im Lehrerzimmer. Und das ging aber schneller. Das soll wohl nur 2 Stunden gedauert haben. Weiß ich auch nicht, wie sie das gemacht haben. Aber einfach schnell alles so halbwegs zusammengeschoben und dann war es fertig.
Panzerband wahrscheinlich.
Mit
Panzerband zusammen. Ja. Die Lehrer, die waren wahrscheinlich nicht so begeistert, als sie das gesehen haben, oder?
Doch, das Ganze war allerdings, und jetzt kommt so das nicht ganz so Schöne an der Story, war abgesprochen mit dem Schulleiter.
Okay.
Ja, also der Schulleiter wusste Bescheid, hat auch morgens die Schule aufgeschlossen und so. Aber die Lehrer wussten nichts, also die kamen wirklich da rein morgens ins Lehrerzimmer, waren sehr überrascht. Und das Auto wurde dann auch noch an den höchstbietenden Lehrer versteigert.
Wie war das bei euch beim Abi-Streich? Habt ihr irgendwas Besonderes gemacht, was irgendwie hängen geblieben ist? Oder war eher langweilig?
Nee, es war eher lahm. Also wir haben so die klassischen Sachen gemacht, Rasierschaum und so. Das, was ich dir gerade in deine Anmoderation reingeschrieben habe.
Wir hatten Motto Mafia. Wir waren alle Mafiosis. Ne?
Ja.
Und wir haben dann so, weißt du, diese Abdrücke auf den Böden, beziehungsweise auf dem Boden, wenn da eine Leiche lag, dann wird doch drumherum so ein weißer Strich gezogen mit Kreide. Das haben wir mit richtiger Farbe, mit weißer Farbe gemacht. Und das war noch Jahre später auf dem Schulhof. Überall diese Leichenabdrücke. Das fand unser Direktor...
Fand nicht abgesprochen.
Nee, fand's nicht so gut.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
D-Radio Wissen. Das klingt komisch, ist aber so. Die Sendung mit der Maus, die hat in ihrem Vorspann alle möglichen Sprachen ja schon gehabt, Fremdsprachen. Erst kommt immer der deutsche Vorspann mit dem Maus und dem Elefanten und dann das Ganze nochmal auf einer anderen Sprache. In der Sendung gestern ist da noch eine Sprache hinzugekommen, nämlich Klingonisch. Und das klingt wirklich etwas seltsam, muss man sagen.
Alexander Teravelka Tinku Tumlaubur Tera Per Klum Chum Hutbur Judge Me Edge Netschow Nukledge Maus Elevanje. Das war Klingonisch.
Das ist die Sprache des Klingonenvolkes aus Star Trek. Übersetzt und gesprochen hat das Ganze Lieven Letar. Lieven, wie schwer war es, dieses Intro für die Maus zu übersetzen?
Das war eigentlich gar nicht so schwer, weil, wie gesagt, die klingonische Sprache ist schon ziemlich weit ausgebaut und mit etwas Fantasie und Kreativität kann man das auch sowas übersetzen, ja.
Was ist das Besondere an Klingonisch, an dieser Sprache?
Ja, das Besondere am Klingonischen ist natürlich, es ist mit Star Trek verbunden. Man hat also die Verbindung zur Sprache oder zur Serie. Viele Fans lernen da dann deswegen Klingonisch. Aber Klingonisch ist ja eine Kunstsprache Und es ist einfach komplett anders als alles, was man bisher gesehen hat. Und das macht den großen Reiz aus, diese so ungewöhnliche Sprache zu lernen.
Wer hat sich ursprünglich diese Sprache ausgedacht? Weil ich glaube, die wurde ja immer weiterentwickelt. Nicht alle Wörter sind aus den Filmen oder den Comics zu erkennen und rauszudeuten, oder?
Ja, genau so ist es. Klingonisch wurde entwickelt für die Kinofilme von einem Linguisten namens Mark Okrent. Der hat damals dann nach dem Kinofilm auch ein Wörterbuch veröffentlicht, wo dann alles erklärt wurde. Aber in den folgenden Jahren hat er immer wieder neue Vokabeln preisgegeben, nicht nur in Büchern, sondern auch wenn man ihn persönlich gefragt hat oder an einem Klingonischkurs Saarbrücken, an dem er da schon teilgenommen hatte, hat er auch dann für die Schüler immer wieder neue Wörter erfunden und die dann bekannt gegeben.
Wie bist du zum Klingonisch gekommen?
Also bei mir war es die ganz klassische Situation. Einerseits großer Star Trek-Fan, aber andererseits habe ich damals schon 4 Sprachen gesprochen. Ich habe mich immer für Sprachen interessiert und das war dann so eine richtige Wunschehe quasi. Star Trek-Fan und Sprachen-Fan kombiniert mit Klingonisch, das war perfekt.
Moment, was sprichst du noch alles?
Meine Muttersprache ist ja eigentlich Niederländisch. Ja. Ich bin gebürtiger Belgier. Ich habe auch in der Schule Französisch gelernt, Englisch gelernt, habe später dann etwas Spanisch gelernt, Türkisch, Arabisch, Ägyptisch. Das sind so die Sprachen, die ich beherrsche.
Moment, Deutsch?
Ja, Deutsch habe ich jetzt habe ich irgendwann dann auch gelernt, als ich nach Deutschland umgezogen bin, genau.
Das ist ja der Wahnsinn. Und welche dieser Sprachen ist die schwerste? Ist es tatsächlich das Klingonisch?
Das Klingonische ist gar nicht mal so schwierig, wie man es sieht. Also wo ich mehr Probleme dran habe, ist hier unseren regionalen Dialekt. Also wenn ich versuche, Saarländisch zu sprechen, dann klingt das sehr gekünstelt bei mir.
Bring uns doch mal ein bisschen was bei. Also wie könnte ich jetzt relativ schnell Klingonisch lernen?
Ein sehr wichtiges Wort ist das Wort Wenech und das heißt, ich will es.
Wenech.
Wenech.
Mit S.
Mit V am Anfang. Also
Wenech.
Wenech. Ich will es. Man zeigt auf etwas drauf und sagt, das da will ich. Dann sagt man zum Beispiel Pizza, Pecha, Wenech. Ich will diese Pizza.
Das muss ich mir merken. Pecha, Wenech. Was bedeutet Deutschland Radio Wissen auf Klingonisch?
Das wäre Deutschland Recherchow.
Nochmal?
Deutschland Recherchow.
Das ist ja der Wahnsinn. Wir könnten uns, also du könntest dich jetzt auch richtig mit einem anderen Klingonen unterhalten.
Das könnte ich auf jeden Fall, ja sicher. Den würde ich verstehen.
Und du könntest einfach antworten?
Das könnte ich auch beantworten, ja sicher.
Dann danken wir dir sehr, Lieven, dass das geklappt hat. Das war gestern sehr, sehr schön mit der Sendung mit der Maus. Haben wir zufällig gesehen, aber wir waren nicht die Einzigen. Aber wir waren, glaube ich, die Einzigen, die heute mit dir gesprochen haben. Das ist schön. Danke. Ne?
Ja, hau rein.
Schönen Abend. Tschüss. Abend noch. Und das war die Redaktionskonferenz an diesem Montagabend mit Johannes Döbbelt.
Ja, der ist auch noch da.
Und sag tschüss. Ralf Günther. Pisha Wemech. Wir werden Pizza essen.
Pizza Wemech.
Tschüss.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.